Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Schreibcast-Folge. Heute sitzen wieder Dennis und ich hier zusammen über das Internet verbunden. Hallo Dennis.
Hallo Birte.
Und wir sprechen über ein Thema, das uns beide überrascht hat, dass wir darüber noch gar nicht gesprochen haben, nämlich der rote Faden.
Kurzer Disclaimer, wir sprechen in dieser Folge nicht über den roten Faden, wie wir hier sagen, sondern über einen Vortrag, den Dennis gehört hat bei dem Netzwerktreffen Wissenschaftliches Arbeiten. In der nächsten Folge geht es dann tatsächlich um den roten Faden.
Aber bevor wir über diesen roten Faden sprechen, apropos roter Faden, bevor wir über den roten Faden sprechen, noch ein kurzes, Dennis, du warst beim Netzwerktreffen für Wissenschaftliches Arbeiten.
Genau, ich war letzten Freitag, wir nehmen am Sonntag auf, also erst zwei Tage her, am Vormittag online beim Netzwerktreffen dabei. Das war das 6. Netzwerktreffen des Parvin-Netzwerks. Ich muss gestehen, ich weiß nicht genau, wofür Parvin ausgeschrieben. Heißen die ausgeschrieben irgendwas? Also ist das eine Abkürzung?
Ich weiß es aus dem Kopf nicht. Ich habe das schon mal nachgeguckt.
Ich bin gerade auf
irgendwas
der Website
mit
kurz.
Wissenschaft wahrscheinlich.
Ja, also wenn, dann haben sie es nicht mal mehr im About Us drin stehen. Naja, Netzwerk wissenschaftliches Arbeiten und Netzwerktreffen wissenschaftliches Arbeiten, Lehren und Lernen. So, da war ich. Das ist ausgerichtet von Parvin. Das war online und es hatte einen KI-Tool-Nutzungsschwerpunkt. Das ging einen halben Tag, so den Vormittag. Ich habe mich tatsächlich, muss ich gestehen, hauptsächlich, mein Hauptinteresse galt einer Podiumsdiskussion. Und zwar haben sie bei dem Netzwerktreffen Professor Dr. Doris Wessels zusammengesetzt mit Dr. Monika Oertner. Über Doris Wessels haben wir, glaube ich, hier im Podcast auch schon öfter geschrieben, Mitglied des VK Kiva an der Fachhochschule Kiel und momentan eine der meistgefragten Expertinnen zu KI im deutschsprachigen Bereich. Also auf dem Level gefragt, dass, glaube ich, auch so man sie auch in der Tagesschau schon mal gesehen hat und so das Level von Expertise. Monika Oertner ist von der Hochschule Konstanz, also der Hochschule für Technik, Wirtschaft und Gestaltung und ist, würde ich sagen, so ein bisschen die Gegnerrolle, also eher KI-kritisch unterwegs, publiziert dazu auch. Und die beiden hat man zusammen auf eine Podiumsdiskussion gesetzt und hat sie ein bisschen, darüber diskutieren lassen, ob das eher Fluch oder Segen ist. So hieß das dann auch. KI-Tools beim Lehren und Lernen, wissenschaftlichen Arbeitens, Fluch oder Segen. Das war alles nicht so lang, weil es gab auch noch genug anderes Programm. Also diese Diskussion ging so eine Dreiviertelstunde in etwa. Es war auch einer der längsten Items damit aber auch schon. Es war gut voll. Es waren, glaube ich, um die 100 Leute da, so knapp drunter. Da merkt man, dass diese Online-Formate immer noch schön funktionieren. Und in dieser Podiumsdiskussion ging es wirklich hoch her. Ein bisschen ohne einen Kompromiss am Ende zu finden, hatte ich das Gefühl. Also die Moderation hat dann am Ende so ein wenig versucht, es auf einen Kompromiss hinzudeuten, der meiner Meinung nach nicht da war. Also irgendwie waren die beiden Diskutantinnen schon an sehr unterschiedlichen Enden des Spektrums mit Doris Wessels mit der eigentlich recht bekannten Haltung, dass KI nicht mehr weggehen wird, KI-Tools an Universitäten gelehrt werden müssen und auch produktiv gelehrt werden können und auch Arbeitsprozesse und Schreibprozesse unterstützen können und werden und bereits tun. Und Monika Oertner eigentlich mehr oder weniger mit der entgegengesetzten Haltung, dass das eben nicht der Fall ist, sondern im Gegensatz KI-Tools Lernprozesse eher verhindern würden und auch vor allem KI-Tools nichts in einer hochschulischen Didaktik zu tun, also zu suchen hätten, weil damit halt Lernprozesse unterbunden werden bei Studierenden und gleichzeitig aber auch Lehrende es, also ihrem Bildungsauftrag nicht nachkommen würden. Also man könnte sagen, beides ziemlich starke Extrempositionen. Ist, glaube ich, kein großes Geheimnis, dass ich eher auf der Seite von Doris Wessels bin und auch der Meinung bin, dass das nicht mehr weggehen wird. Aber man hat im Chat, in der Chat-Diskussion, die so parallel zu dieser Podiumsdiskussion lief, gesehen, dass es, ich will nicht direkt zwei Lager sagen, so nicht. Also viele Leute waren dazwischen, aber viele Leute hatten natürlich auch wirklich grundlegende Bedenken gegenüber KI. die in der Podiumsdiskussion, da war dann teilweise die Zeit leider gar nicht für, also so Fragen wie die ethische Dimension, die rechtliche Dimension, die so energiepolitische Dimension, wie viel das eigentlich an Energie verbraucht und so, das wurde im Chat so ein bisschen parallel angeschnitten, aber es war halt einfach nicht Zeit und Raum, das auch noch diskutieren zu können. Und da habe ich so ein bisschen gesehen, dass das beschäftigt viele Leute und das ist auch was, worüber wir irgendwie nachdenken müssen. Ich habe mich so, während ich zugehört habe und mitgelesen habe und teilweise auch im Chat mitgeschrieben habe, habe ich mich so ein bisschen gefragt, so, sind das so Sachen, die, über die wir wirklich nachdenken müssten, also auch mit Konsequenzen, so im Sinne von, okay, wir empfinden KI-Tools als unethisch, weil irgendwie nicht klar ist, wo die ihre Trainingsdaten hernehmen und ob die Urheberrechte geschützt sind, bedeutet das für uns dann auch wirklich als Haltung, dass wir sie nicht benutzen? Oder reicht es darauf hinzuweisen, dass das noch nicht geklärt ist und dass da irgendwie Regularien her müssen und wir benutzen sie halt, weil wir nicht diejenigen sind, die das ändern werden. Und genauso die Energiebilanz und so. Also müssen wir verzichten, weil wir begriffen haben, wie viel Energie das produziert, aber mit der Konsequenz, dass wir sagen, okay, die Wissenschaft benutzt das nicht mehr und Firmen benutzen es halt weiterhin. Also es ändert dann an der Energiebilanz nichts, weil das, was wir nicht nutzen, nutzen andere und wir begleiten es dann einfach nicht kritisch. Also bedeutet dieser Verzicht, dass wir uns da rausnehmen und dass wir damit aber auch einfach gar keine kritische Gegenstimme mehr sein können, wenn wir sagen, okay, wir ziehen uns da raus, weil es gibt zu viele Gründe, die dagegen sprechen. Das wurde nicht diskutiert. Das ist das, was ich so ein bisschen mitnehme aus der Diskussion. Also so eine Frage, die ich mir gestellt habe, auf die ich aber auch keine Antwort habe. Und auf die es, glaube ich, auch noch zu früh ist, eine Antwort zu haben. Ja. Das ist das.
Wir sind dann natürlich auch ein bisschen dabei bei diesem, ne, was ist eigentlich die Aufgabe von Wissenschaft und kann, dürfte wissen, also wenn wir jetzt über Ethik, ist es ethisch von Wissenschaft, dass sich das nicht kritisch zu begleiten, weil das unethisch ist.
Genau.
Und also, was würde das über viele Debatten in der Wissenschaft bedeuten? So.
Genau. Aber es gibt ja zum Beispiel an vielen Universitäten in Deutschland, ich glaube an fast jeder Universität, gibt es ja immer diese Debatte über militärische Forschung. Also Forschung, die dem Militär etwas nutzt. Vor allem in Naturwissenschaften natürlich. Und es gibt einige Universitäten, die ja tatsächlich einer Charta beigetreten sind, dass militärische Forschung, zumindest quasi primär militärische Forschung, an Universitäten nicht betrieben wird. Und es gibt andere Universitäten, die das nicht haben. Und genau in so eine Richtung könnte natürlich auch ein KI-Diskurs gehen, dass Universitäten tatsächlich sagen, okay, es gibt so viele Nachteile und gesellschaftliche Verwerfungen und Ungleichheit und Förderung von Ungleichheit und, je nachdem, wie man es bewertet, dass wir sagen, okay, KI-Nutzung machen wir nicht.
Also, boah, da könnte ich jetzt voll drauf einsteigen, weil ich finde so, ich sehe die Parallele nicht und ich finde, dass Hochschule da ja vielleicht auch die Aufgabe hat, diese Ungleichheit zu verringern. Über Lehre.
Ja. Würde ich mich prinzipiell anschließen, auf jeden Fall.
Gerade diese Gap im Wissen von über diese Tools und woher die ihre Daten haben oder auch nicht und wie können wir sie anwenden. Und wenn, also ich finde, eine Hochschule hat einfach die Aufgabe, darüber zu informieren. Und darüber zu sprechen. Und es ist ja, ich finde spannend, dass du sagst, irgendwie gab es nicht so richtig so einen Konsens oder ein Ergebnis, weil das ist etwas, was mich schon ganz lange beschäftigt, dass ich mich frage, was heißt lange ist im mehr so ein Jahr ungefähr, beschäftige ich mich sehr intensiv mit der Frage, wie viel Dissens vertragen Beziehungen?
Ja, also ich glaube auch, dass bei dieser Podiumsdiskussion, also es war von vornherein klar, dass wahrscheinlich keine der Diskutantinnen die andere Diskutantin auf einmal überzeugen und auf ihre Seite bringen wird. Und es war eigentlich auch von vornherein klar, dass es relativ schwierig sein wird, da so ein Common Ground herzustellen. Es ist mir nur aufgefallen, dass das moderativ am Ende versucht wurde. Also in der Abmoderation so ein bisschen. Das hat so dieses so, ach ja, so, also es war so ein bisschen so Formulierung wie, ich denke, worin die Diskutantinnen übereinstimmen, ist dies und das. Und dann ging es so ein bisschen um kritische Begleitung der Tools. Und ich hatte während der Diskussion ein bisschen das Gefühl so von, eigentlich stimmen die Diskutantinnen bei so gut wie nichts überein. Und es ist auch nicht schlimm. Die haben zwei sehr unterschiedliche Standpunkte, die sie beide begründen können. Und dann sind es halt zwei unterschiedliche Wege, die zu diesem Zeitpunkt völlig völlig legitim sind, weil es ist alles noch sehr am Anfang. Es gibt noch keinen Konsens über die Nutzung dieser Tools und deshalb kann man beide Sichtweisen vertreten, auf jeden Fall.
Und wenn die vernünftig miteinander gesprochen haben, ist genau so eine Podiumsdiskussion, ohne dass ich dabei war, weil ich das aus Zeitgründen nicht geschafft habe, doch genau das, was wir heutzutage brauchen, das ist doch so eine Vorbildveranstaltung dann. Also mit zwei Leuten, die absolut nicht einer Meinung sind und schaffen trotzdem vernünftig und wertschätzend miteinander zu sprechen. Wenn das so war, ne? Ich war ja nicht dabei, aber ich gehe mal davon aus, dass die sich jetzt nicht in der Luft zerrissen haben, wie in so einer.
Zum großen Teil. Es wurde, also genau, es war überhaupt nicht krawallig. Es ist, also an einigen Stellen wurde wirklich intensiv diskutiert, aber immer auf einem Boden von einfach hitziger wissenschaftlicher Debatte. Zwischendrin wurden einfach tatsächlich so ein paar Sachen so, also es war dann wirklich irgendwann mal so, dass Frau Wessels an einer Stelle wirklich widersprochen hatte, also auch inhaltlich widersprochen hatte und dann wirklich meinte so, sorry, aber das ist quasi eine falsche Definition und dann wurde so ein bisschen so über wie die Definition gesehen, weil da ging es um Urheberrechtliches, es war wieder ein bisschen dieses Übliche mit irgendwie plagiiert KI oder nicht, auch da muss ich gestehen, bin ich sehr auf, ich schätze es so ein, wie es Frau Wessel eingeschätzt hat mit nein, KI-Tools plagiieren nicht, haben wir hier im Podcast auch schon drüber gesprochen. Frau Oertners Standpunkt war, nichtsdestotrotz, wenn Studierende die Texte unhinterfragt übernehmen, dann ist es wieder ein Plagiat. War dann so weitergedacht. Und ja, kann man so sagen, aber auch da, finde ich, muss man nochmal drüber nachdenken, ob man da nicht einen Fehlschluss macht, der KI quasi eine Autorschaft beizulegen, über die wir auch nochmal nachdenken müssen, ob es das überhaupt ist. Also eine klassische Autorschaft im urheberrechtlichen Sinne, weil KIs ja dann auch einfach alles vergessen, nachdem sie es geschrieben haben. Aber auch hier wieder viel zu wenig Zeit gewesen, um da tiefer einzusteigen. Aber es war an sich, es war eine hitzige Debatte, es war eine sehr, sehr gute Debatte. Es hat bei mir jetzt nichts dazu beigetragen, meinen Standpunkt zu verändern. Ich bin, also wenn ich mich einem dieser beiden Lager anschließen müsste, dann wüsste ich, welches das wäre. Ich wäre immer noch in der Pro-KI, im Pro-KI-Lager. Ich sehe aber viele der Gegenargumente, auf jeden Fall. Und das ist so, das ist das, was ich darüber nachdenke. Also so, keine Ahnung, ich mache momentan auch Lehrveranstaltungen, in denen wir unter anderem auch neben ChatGPT zum Beispiel Perplexity vorstellen als Tool, weil es ganz gute Ergebnisse bringt. Und ich lese ständig irgendwelche Artikel darüber, wie Perplexity offen zugibt, wieder irgendwelche Inhalte gestohlen zu haben, für die sie weder gezahlt haben, noch Lizenzen haben, noch sonst irgendwas. Und ich mir dann halt schon irgendwie denke, so ey, eigentlich, genau genommen, dürften wir das Tool gar nicht verwenden. Also eigentlich müssten wir eher davor warnen und aufklären. Noch sind wir aber in der Phase von, naja gut, wir experimentieren halt selbst mit allem rum.
Es ist halt die Frage, wie toolbasiert Lehre sein sollte auch, ne? Wobei wir auch Citavi an Universitäten lehren. Also es ist also, haben wir die Aufgabe, wirklich Tools beizubringen? Übernehmen wir da nicht eine Aufgabe, die eigentlich die Aufgabe von den Unternehmen selbst sein sollte?
Ja, das war auch eines.
Weil es ja so ein bisschen so Werbung, ne?
Ist genau eines der Argumente von Monika Oertner, dass wir eigentlich nicht verpflichtet sind, Tools, wir sind, also quasi mit Lehre sind wir verpflichtet, Denken beizubringen und nicht die Nutzung von Tools.
Nee, aber dazu gehört aber, ja durchaus der Umgang mit Tools, aber da die Frage ist, muss ich da einzelne Marken vertreten, wenn ich über Textverarbeitungssoftware rede oder um Tippen oder was weiß ich, ne, da kann ich ja auch verschiedene Sachen entweder benennen oder gar nicht benennen. Also wenn ich über Schreiben am Computer spreche, muss ich nicht beispielsweise die ganze Zeit darüber sprechen, über irgendwie Word von Microsoft.
Klar, wenn ich dann aber will, dass die Studierenden was ausprobieren, muss ich denen irgendwas mitgeben, was sie ausprobieren können. Also wenn, sobald es praktisch werden soll, muss ich akzeptieren, dass die mit irgendeinem Tool arbeiten. Und auf dem, im KI-Bereich funktioniert es gerade nicht, einfach nur zu sagen, benutzt ein Tool eurer Wahl. Weil Studierende gerade Orientierung haben wollen, selbst das Gefühl haben, dass quasi sie keinen Überblick haben über die große Menge an KI-Tools und sie im Zweifelsfall dann halt ChatGPT für alles benutzen, weil, also das ist dann auch wieder so die Sache, so dann weil wird halt ChatGPT, wird dann halt so quasi als das Multitool genutzt, das hat Christian Rapp war auch auf Teil des Netzwerktreffens und er hat das dann als Schweizer dann irgendwann auch gesagt, er hat's verglichen mit einem Schweizer Taschenmesser. Ich habe den Begriff vergessen, den er gesagt hat. Also Schweizer nennen ihr Schweizer Taschenmesser nicht Schweizer Taschenmesser. Die haben einen anderen Begriff dafür, den ich noch nie gehört habe. Und ich habe ihn leider direkt wieder vergessen. Egal. Er hat dann halt auch gemeint so, naja, das Problem ist ein bisschen, Studierende halten ChatGPT halt für dieses universalen Multitool. Und das ist es halt leider nicht. Und dann nutzen sie ChatGPT für Dinge, für die sie eigentlich eine andere KI-Software nutzen müssten. Und dann kommen halt schlechte Ergebnisse bei raus. Und das ist halt das, wenn man ihnen sagt, sagen, benutzt das ist irgendwas. Noch,
also, genau, aber also ja, es ist, ja, das, also den Vergleich finde ich ganz gut, dass Studierende nutzen ChatGPT, als wäre das ein Leverman, ein Schweizer Taschenmesser, ein, wie auch immer, ein Multitool halt.
Wir sind nicht gesponsert, deshalb haben wir gerade verschiedene Marken von Multitools genannt.
Entschuldigung.
Kein Problem. Ich habe auch einen Leverman statt einem Schweizer Taschenmesser.
Aber es ist halt, ja, und auch das ist es ja, ich meine, wenn du das richtige Werkzeug hast, funktioniert es besser, als wenn du ein Multitool nimmst, ne?
Ja, genau. Und für manche Dinge
würde ich fast sagen, Studierende benutzen das fast eher wie die eierlegende Wollmilchsau. Also als ob das alles gleich gut könnte.
Aha, ja, es stimmt.
Nicht
vielleicht
alle,
ist
ne?
Die,
und das jetzt
verallgemeinert. Ja, ich denke gerade nur
Menschen,
darüber nach.
Die sind damit super kritisch und ich hatte schon Studierende im Seminar, die waren damit unfassbar kritisch und total versiert und ne, also.
Ja, vielleicht ist es aber auch eher von der Allegorie her so, dass viele in der Nutzung von zum Beispiel ChatGPT gar nicht so die perfektionistischen Ansprüche an das Tool haben und deshalb denken, naja, gut, reicht ja, weil es kommt ja ein Ergebnis bei raus und das wäre vielleicht dann wieder so die Allegorie zum Multitool, dass man sagt, ja, natürlich kriege ich Schrauben mit einem professionellen Schraubendreher besser rein oder rausgedreht. Aber so ein bisschen festgezurrt kriege ich die halt auch mit diesem frickeligen Schraubendreher in einem Multitool. Und das reicht für das, was ich hier gerade mache. Ich glaube, viele, ich weiß halt wirklich nicht, welcher Prozentsatz von Leuten, die jetzt schon KI-Tools nutzen, das quasi für Perfektionismus nutzen. Ich würde behaupten, gar nicht mal so viele, sondern wirklich viele eher so für diese ersten Schritte. Concepting oder halt mal eine schnelle Antwort bekommen oder eine schnelle Idee bekommen und dann sagen, na gut, damit arbeite ich weiter. Oder aber die halt sagen, ey, ich nehme genau das Ergebnis, aber es ist mir eigentlich auch ein bisschen egal.
Ne, das ist ja sozusagen das, was ich letztens gesagt habe. Ich finde es ganz spannend, auch darauf kaue ich schon länger rum, die Frage, ich weiß nicht, haben wir wir haben da schon drüber gesprochen, werden Schreibblockaden sozusagen schlimmer, weil ich das Gefühl habe, ich darf keine Schreibblockade mehr haben, weil ich müsste das ja über den Tool lösen können. Und dass sozusagen diese textgenerierenden KI-Tools, die ein Einflussfaktor darauf sein könnten, dass Perfektionismus im Schreiben steigen könnte. Mehr Konjunktiv ging jetzt nicht in der Formulierung.
Ja. Ich weiß, was du meinst. Also so.
Dass ich die Aufgabe nicht löse, wenn ich das doch lösen könnte über nur einen Klick.
Aber denkst du nicht, dass schon irgendwie von den Leuten, die dann, also quasi, die dieses Verständnis haben von KI-Tools als so einer universalen Wissensbox oder Problemlösungsbox, dass die dann auch, also ist das dann nicht ein bisschen irrsinnig, die eigenen Kompetenzen mit so einem als übermächtig empfundenen Tool zu vergleichen? unabhängig davon, ob man jetzt genau weiß, wie dieses Tool funktioniert oder nicht?
Genau, ich glaube nicht, also erstmal glaube ich nicht, dass sowas bewusst abläuft.
Ja.
Das ist natürlich ein großes Problem bei Schreibblockaden, Motivationen, bei allen möglichen Sachen, über die wir hier auch schon gesprochen haben, ist es, weißt du, das ist ja nicht, ich habe mich jetzt gerade, bei allen möglichen Büchern, die ich gerade lese, wird immer wieder Kahnemann zitiert, weißt du, mit diesem Buch Schnelles und Langsames Denken, Schnelles Denken, Langsames Denken heißt das Buch. Und er würde sozusagen sagen, dass das, was dann passiert, ist ja schnelles Denken, das heißt Denken eher aus dem Affekt heraus, vielleicht auch was eher mit diesem über dieses autonome Nervensystem gesteuert, als halt über die Ratio. Und das, insofern ist das, glaube ich, eine schwierige Frage, weil Menschen vergleichen sich nicht bewusst mit Maschinen, aber Menschen haben unbewusst das Wissen vielleicht, dass sie mit Maschinen nicht konkurrieren können.
Ja, das.
Und
das,
wenn du dann die Maschine
sofort
noch nicht mal bedienen kannst, also weißt du, wenn du das dann vielleicht versuchst oder wie auch immer, ne, und kriegst es halt nicht gelöst, die Aufgabe, ne?
Mhm.
Dann ist es ja umso frustrierender, vielleicht.
Ja, das mit Sicherheit.
Und wenn du dann noch nicht mal weißt, inwiefern du überhaupt diese Maschine, die halt alles für dich lösen können müsste, benutzen darfst, weil du dich überhaupt nicht traust, diese Frage zu stellen.
Ja.
Da macht es das zumindest nicht einfacher.
Ja, definitiv. Und ich glaube, dass das wird dann natürlich auch verstärkt von, wenn man dann halt irgendwie sieht, wie andere Menschen KI-Tools benutzen oder zumindest auch vorgeben zu benutzen. Also es gab dann ja, als die rausgekommen sind, gab es dann ja auch in sozialen Medien mehr oder weniger so täglich irgendwelche Posts von, ah, schaut her, wie ich hier irgendwie den Code für meine App innerhalb von 3 Prompts schreibe und das Ding mir das fertig durchprogrammiert. Also dann teilweise ja Sachen auch wirklich deutlich besser dargestellt wurden, als sie sind. Und dann vergleicht man sich damit und denkt halt so, ja, okay, aber mein Prompt ist halt irgendwie so schlecht. Ist halt die Frage, ob man dann zu der Konklusion für sich selbst kommt, dass man sagt, okay, ich muss lernen, wie ich diese Tools besser benutze, weil das Potenzial ist ja offensichtlich da. Oder aber, ob man sagt, okay, ich stecke den Kopf in den Sand, so rum, und hadere damit und denke halt, okay, ich bin jetzt schon abgehängt und krieg dadurch halt ein super schlechtes Gefühl, weil ich offensichtlich nicht intuitiv weiß, wie man diese Software bedient. Und ich glaube, da kommt dann wieder Didaktik ins Spiel, weil niemand weiß intuitiv, wie man diese Software bedient. Das sind Blackboxes, deren Nutzung und Verwendung man sich erschließen muss. Und es gibt keine feste Anleitung bis jetzt für ganz, ganz wenige davon. Super viele dieser KI-Tools sind ja, zumindest wenn man nur ihre eigenen Materialien benutzt, super schlecht darin, eine Bedienungsanweisung zu geben. Wenn du dich in ChatGPT einloggst, ist da ein Chatfenster und da steht Ask ChatGPT Anything. Aber das ist ja falsch. Also natürlich kannst du ChatGPT Anything fragen, aber du kriegst nicht auf Anything eine richtige Antwort. Das heißt, die Bedienungsanleitung ist ja an sich schon falsch.
Richtige, vor allem. Du kriegst eine Antwort. Also erstmal ist es ja, stell mir eine Frage, es gibt
ja
eine Antwort.
Ja, also eine Antwort kriegst du, genau. Genau, und du kriegst aber auch eine Antwort, wenn ChatGPT eigentlich nicht in der Lage ist, eine Antwort zu geben. Und deshalb gibt es ja inzwischen bei so Prompting-Hinweisen auch immer so diesen Hinweis mit füge bei ChatGPT als Regel hinzu, wenn du nicht in der Lage bist, diese Frage zu beantworten, dann sage mir das genau so, anstatt eine Antwort zu formulieren. Mhm. Und dieser Prompt funktioniert auch nicht immer. Ja, also klar, aber so, ich glaube, diese Ungewissheit, das ist eigentlich auch nichts Neues. Also auch dieses Gefühl, dass man selbst irgendwie den eigenen Ansprüchen oder den Ansprüchen von außen nicht genügt, was dann ja auch wieder schambehaftet sein kann, das ist nichts Neues, sondern das ist jetzt nur einem neuen Medium gegenüber, würde ich behaupten. Weil, also, man ist dann halt nicht gut im Genre Schreiben mit einer KI. Und vorher war man dann halt nicht gut im Genre Hausarbeit schreiben.
Ich glaube halt, ich glaube ja, dass KI für uns einen wahnsinnigen Möglichkeitsraum eröffnet, nämlich, dass wir endlich über Schreibprozesse sprechen könnten und dass wir uns endlich, dass es eine Möglichkeit ist, uns endlich Gedanken zu machen über Lehre und die innovativer zu gestalten und vieles, was wir eh schon lehren und wie wir lehren, zu hinterfragen und neu zu gestalten und vielleicht zu gucken, ist die tatsächlich LeserInnen, NutzerInnen, ist die LernerInnen orientiert?
Ja. Ja.
Und kritisches Denken ist leider nicht automatisiert. Das heißt, wenn ich will oder wenn mein Ziel ist, dass Studierende kritisch denken, auch im Umgang mit KI-Tools, dann werde ich das wohl wahrscheinlich besprechen müssen. Ist zumindest meine Haltung.
Ja, ja, definitiv.
Und wenn ich sage, also, ich bin eine absolute Gegnerin und das auch öffentlich vertrete, als Professorin an einer Universität, dann lade ich Studierende nicht gerade ein zu kommen, dass sie sagen, ey, ich bin mir unsicher, wie ich das benutzen soll.
Definitiv, ja. Ich bin ja gerade in einer Fachlehrveranstaltung, in der ich oder in der meine Kollegin und ich, wir beide Inhalte für KI machen und quasi in ausgewählte Sitzungen mit reingehen und einfach so einen Zeitraum schaffen, um darüber zu sprechen. Und wir haben jetzt tatsächlich schon unaufgefordert Feedback aus dieser Gruppe bekommen, wo uns jemand geschrieben hat, dass es einfach als sehr, sehr wichtig und gut empfunden wird, dass allein die Zeit eingeräumt wird, in einer Lehrveranstaltung etwas über KI zu machen, also Fragen zu stellen, ein paar Kleinigkeiten auszuprobieren und überhaupt erstmal, weil wir haben da nicht viel gemacht. Wir haben einen kleinen Input, KI-Tools zum Schreiben nutzen gegeben von so einer halben Stunde und wir haben zwei Aufgaben formuliert, die vorbereiten und die wir dann in den Sitzungen besprechen und vergleichen. Das ist es eigentlich und trotzdem empfinden die das als quasi in deren Fall das erste Mal, dass in einer Lehrveranstaltung überhaupt mal Flächen eingeräumt wurden, um offen darüber zu sprechen. Verbunden gleichzeitig mit einer sehr, sehr guten Dozentin, die, glaube ich, ihren Studierenden überhaupt nicht das Gefühl vermittelt, dass es hier irgendwelche Tabus gibt, sondern die selbst von sich sagt, so, ich lerne das hier auch gerade und wir müssen uns gemeinsam darüber unterhalten, weil wir stehen da alle noch am Anfang und wir müssen jetzt testweise ergründen, wie wir damit umgehen wollen.
Ja, leider kommen ja Tabus auch nicht unbedingt über eine Person darüber, dass sie setzt, sondern Tabus haben ja ganz viel mit einem gesamtgesellschaftlichen Rahmen zu tun und mit meinem Empfinden darüber, ob etwas ein Tabu ist oder nicht. Ne?
Und, natürlich.
Wenn sozusagen in wo auch immer das Gefühl vermittelt wird, dass KI-Nutzung Schummeln ist, dann ist das Potenzial hoch, dass daraus ein Tabu entsteht und das.
Klar, klar. Was dann so eine einzelne Lehrveranstaltung leisten kann, ist mindestens mal halt quasi einen Safe Space bieten, in dem dieses Tabu aufgebrochen wird und gleichzeitig aber noch anerkennen, dass das außerhalb dieser einen Veranstaltung weiterhin ein Tabu sein kann. Das ist, darüber haben wir auch gesprochen in den Sitzungen, dass wir gesagt haben, ey, die Universität als in dem Fall gesellschaftlich-institutioneller Rahmen hat das noch nicht so eindeutig formuliert. Wo wir aber immerhin Entwarnung geben konnten, ist, dass wir gesagt haben, naja gut, die Universität verbietet es aber nicht. Sie hat einfach nur quasi das auf die Fächer ein bisschen abgeschoben, was aber auch erstmal ein sinnvoller erster Schritt ist, weil es halt einfach auch keine Musterlösung seitens der Institution geben kann, wenn du eine Volluniversität mit ganz vielen verschiedenen Fakultäten bist. Dann findest du keine Catch-them-all-Lösung. Und das, also so, deshalb, ich glaube nicht, dass die dann in andere Lehrveranstaltungen reingehen und ganz selbstverständlich sagen, ey, ich mache jetzt hier KI, ich habe das und das gemacht, hier, ich schreibe mal rein, ich dokumentiere mal, wo ich es verwendet habe. Aber wenigstens in diesem einen Raum finden sie die, also haben wir es, glaube ich, geschafft, ein Umfeld zu kreieren, in dem die sich trauen, Fragen zu stellen. Also zumindest hat die Gruppe, also es sind zwei Gruppen, in denen wir das machen, die haben alle sehr, sehr offen, habe ich das Gefühl gehabt, über ihre Nutzungserfahrungen gesprochen. Die haben ihre Fragen gestellt und die haben auch sehr offen zugegeben, wenn irgendwas nicht funktioniert hat oder wo sie auch selbst der Meinung sind, dass sie KI-Tools nutzen, um aus ihrer eigenen Sicht so ein bisschen sich quasi Arbeitsweisen zu erleichtern. Also das hat sehr gut funktioniert tatsächlich. Das ist auch wieder so ein bisschen Zirkelschluss zurück zu diesem Netzwerktreffen. Das ist auch einer der Gründe, warum ich weiterhin das für ganz, ganz wichtig halte, dass wir an der Uni keine Verbote aussprechen dafür. Weil, also ich glaube, damit verlieren wir die Studierenden auch und damit machen wir uns dann letztlich selbst obsolet. Wenn wir einfach in Lehrveranstaltungen reingehen und sagen, Leute, das dürft ihr nicht benutzen, wissenschaftliches Arbeiten ist was anderes, damit kürzt ihr ab, damit lernt ihr nicht richtig denken, dann nicken die Studierenden gelangweilt und mit glasigen Augen und dann verwenden sie es halt, ohne es uns zu sagen. und ohne mit uns darüber zu sprechen und ohne es zu dokumentieren. Aber verwenden werden sie es.
Ja, und die Frage ist natürlich, ob sie das nicht eh schon erwarten.
Dass wir Verbote aussprechen?
Nee, dass es verboten ist.
Ach so. Ja, also manche denken das. Aber dann hilft es ja, glaube ich, mehr zu sagen, hey, es ist nicht verboten, lass mal darüber reden, als zu sagen, es ist verboten, also benutzt ihr das auch nicht, verstanden? Weil, ja, also die sehen doch auch, dass in ihren späteren Berufsfeldern keinerlei Verbote ausgesprochen werden, sondern dass irgendwie in der freien Wirtschaft diese KI-Tools ergründet werden, genutzt werden und man jetzt schon überlegt, geil, wieder ein KI-Tool, was uns so und so viel menschliche Belegschaft ersetzen kann. Also es kann ja auch schnell dystopische Züge annehmen, aber ich glaube, kaum jemand wird den Schluss ziehen, oh geil, ich verweigere mich diesem KI-Zeug jetzt komplett und dann habe ich später beim Berufseinstieg richtig gute Chancen, wenn ich irgendwo in einem Bewerbungsgespräch sage, oh, mit KI arbeite ich übrigens aus Prinzip nicht, weil das wurde mir in der Uni verboten. Ich glaube nicht, dass viele Studierende so denken. Oder vielleicht denken sie so. Aber dann haben sie, also wenn wir ihnen das vermitteln und mitgeben.
Weiß ich, ja, schwierig.
Ist das vielleicht auch problematisch irgendwann mal?
Also, ich merke gerade, ich bin, ich habe die ganze Zeit, Gott, ich habe, kurze Transparenzmeldung, muss ich glaube ich sagen. Ich habe einmal gerade kurz diesen Chat Nachricht von dir gelesen, wo du sagst, das Thema doch das nächste Mal. Und jetzt habe ich mich an dem Gedanken aufgehangen.
Okay.
Ja.
Ich dachte nur, wir sind jetzt schon bei einer halben Stunde und das
auf jeden Fall
trägt doch für ein Ganzes, ne? Ja.
Auf jeden Fall. Also, ich mach
so einen Disclaimer an den Anfang der Episode, wo wir es anmoderiert haben, dass das nicht kommt. Oder besser gesagt, in der nächsten Episode kommt.
Vielleicht am Anfang noch was ergänzen.
Ja, genau das.
Was ich jetzt spannend finde nochmal, ist, ich hatte mir am Anfang noch eine Frage aufgeschrieben, und zwar gab es da eigentlich auch ein Publikums, war das eine reine Podiumsdiskussion oder wurde sozusagen das Publikum außer im Chat mit einbezogen?
Nein, das Publikum wurde ansonsten nicht mit einbezogen, weil alles zeitlich ein bisschen eng getaktet war. Es gab dann, es hätte den Rahmen gesprengt. Und wie gesagt, es sind im Chat viele Sachen diskutiert worden, aber eher so chatintern. Manchmal wurden, es stimmt nicht ganz, ich glaube, manchmal wurden von der Moderation, also die Moderation der Podiumsdiskussion hat teilweise dann neue Fragen reingebracht und ich glaube, hier und da wurde mal auf Dinge im Chat eingegangen. Aber es war jetzt nicht, also es war nicht das Format, da jetzt groß irgendwie Publikumsfragen reinzubringen. Dafür war keine Zeit. Es gab zum Abschluss des Tages nochmal eine Diskussion, die ein bisschen offener war mit dem ganzen Plenum, aber auch da war es ein bisschen so, dass hauptsächlich die Leute miteinander dann nochmal on-air diskutiert hatten, die an dem Tag halt auch selbst Beiträge gebracht hatten. Es war ja nur ein halber Tag letztlich. Und es hätte wahrscheinlich man hätte daraus wahrscheinlich einen vollen Tag machen können.
Ja. Was denkst du, was dieses Podiumsdiskussion war jetzt bezogen auf Hochschule und Hochschullehre? Was denkst du, was das mit Schreiben außerhalb von Uni zu tun haben könnte?
Es hatte schon mal sehr, sehr viele Implikationen für den schulischen Bereich und auch für den pädagogischen Bereich. Tatsächlich hatte vor der Podiumsdiskussion gab es eine Keynote von Nele Hirsch vom E-Bildungslabor. Und Nele Hirsch ist generell quasi, da geht's ja um gutes Lernen und zwar nicht nur im hochschulischen Kontext, sondern halt auch im schulischen Kontext, eventuell sogar oder im pädagogischen Kontext generell. Also da hatte es schon mal Implikationen, dass man so ein bisschen über die eigene Hochschule hinausdenkt, in der Podiumsdiskussion ebenfalls, denn da wurde quasi auch, also ein Teil dieser Podiumsdiskussion war auch, dass so ein bisschen angeschnitten wurde mit, naja, aber in der Schule werden KI-Tools halt auch schon ganz selbstverständlich genutzt und deshalb ist es nochmal umso weirder, wenn die Uni dann sagt, wir verbieten es jetzt aber. Aus der Schule kennt ihr es vielleicht. Und das auch wurde dann, das wurde kritisch diskutiert im Sinne von, sollten Schulen denn überhaupt KI-Tools, also wäre nicht das mindestens mal der Ort, wo man sagt, nee, okay, Leute, ihr lernt jetzt erstmal die Grundlagen eigenen Denkens. Und auch hier dann wieder auch kein Konsens, ist noch viel zu früh dafür. Die Folien von Nele Hirsch waren quasi, die gingen so ein bisschen, also sie hatte so, sie hatte es ein bisschen, es war ja am 6. Dezember, also Nikolaustag, sie hat daraus so kleine Bits als Nikolausgeschenke formuliert, so hat sie es genannt. Das können wir auch verlinken, sie hat es nämlich inzwischen auch als Blogbeitrag online gestellt. Birte, ich stell's dir schon mal in den Chat, dann kannst du auch, wenn du magst, auch noch drauf gucken. Und sie hat so ein bisschen genannt, kalte Dusche in der KI-Debatte und hat so Handlungsanweisungen mitgegeben, quasi wirklich so, sie meint, einerseits Zeit für radikale Gegenwart, das ging auch so ein bisschen wirklich so im Sinne von, das ist da, das ist überall, wir müssen uns damit auseinandersetzen, wir können es nicht weg ignorieren, Zeit für Hacking-Kultur, ja auch ein Bereich, mit dem du ja tatsächlich auch sehr, sehr viel zu tun hattest, also wirklich so digitale Mündigkeit unterstützen, Transformation in der Lernkultur wagen, das hast du vorhin auch schon gesagt, im Sinne von, die Lernkultur muss sich verändern, wir können jetzt nicht einfach sagen, okay, wir nehmen jetzt halt KI-Tools und setzen die on top auf unsere bisherige Lehre und ansonsten ändert sich gar nichts, das wird nicht funktionieren. Und mehr soziale Praxis und mehr Kollaboration, also quasi wirklich, wir müssen uns Feedbacks zurückholen, das ist genau das, was ich gerade meinte, mit wir müssen überhaupt erstmal Zeit und Räume schaffen dafür. Und das Letzte, das fand ich sehr gut, war mehr Shruggy-Haltung, also quasi, das war so ein bisschen nicht alles jetzt schon zu Tode denken, sondern einfach mal ausprobieren. Vielleicht ist das auch schon so ein bisschen eine Antwort für mich auf diese Gedanken mit, ey, was machen wir denn aus mit diesen ganzen Ethik-Implikationen? Also, und damit meine ich nicht, dass uns diese ganze Ethik und diese ganzen Fragestellungen scheißegal sein sollen, sondern dass wir anerkennen, dass wir die jetzt gerade noch nicht lösen können.
Die Frage ist,
ja, und das waren so größere
Sachen. Also die Frage ist irgendwie, also was bräuchten wir sozusagen für einen Konsens? Ne, du hast jetzt ja mehrfach gesagt, es ist noch zu früh für einen Konsens. Ich habe so den Impuls von, es wird keinen Konsens geben.
Ja.
Das weiß ich natürlich nicht. Eventuell vielleicht gibt es den irgendwann, aber also das, mein Gefühl ist von, was ist, wenn es das nicht gibt? Und diese Hacking-Kultur, da habe ich aber gerade auch nochmal einen Impuls zu, es hat ja auch ganz viel damit zu tun, dass ich Tools oder überhaupt Sachen, die ich nutze, nicht so nutze, wie sie mir erstmal vorgegeben werden, sondern ja, dass ich sie auch anpasse auf meine Bedürfnisse und auch ohne Angst ausprobiere.
Ja, genau. Das spielt da mit rein und ich glaube, das ist auch was, was ganz, ganz wichtig ist. Also selbst ergründen wir uns diese ganzen Tools weiterhelfen
und
können.
Es ist so sehr an der Zeit, dass sich Lehrkultur verändert, weil sich, glaube ich, Lernkultur schon vor Jahrzehnten geändert hat. Und die sich, glaube ich, nochmal ändert über KI-Tools, weil Menschen ihr Handy rausnehmen und Dinge in irgendeine App eingeben und eine Frage stellen und eine Antwort bekommen. Und wenn sich Lernen schon vor langer Zeit verändert hat tatsächlich, dann muss sich auch mal Lehre verändern.
Definitiv, ja. Man findet an der Uni Tübingen in vielen Lehrräumen tatsächlich noch so ausgedruckte Beweise dafür, wie altertümlich die Einschätzung noch ist, also wie wenig man darauf Bezug genommen hat. Ich stand neulich in einem Vorlesungssaal irgendwo bei uns oben in den Naturwissenschaften und da hing am Eingang ein ausgedruckter Zettel, auf dem drauf stand, Smartphones während den Veranstaltungen nicht nur lautlos, sondern deaktivieren, also ausschalten. Und unten drunter, das ist eher schwäbisch, stand keine Vesper während der Vorlesungszeit. Ist vielleicht eine sehr schwäbische Sache. Aber dieses erste war so dieses, also Leute, wer macht das? Wer hat diesen Zettel da hingeklebt und hat wirklich gedacht, ja, damit werden sich die Studierenden zufrieden geben, wenn dieser Zettel da hängt, werden alle, die hier reinkommen, während der Vorlesung ihr Smartphone ausschalten. Und was soll es bringen, wenn die Leute gleichzeitig einen Laptop vor sich stehen haben, bei dem sie mitschreiben. Ist das auch verboten? Stand kein Schild davor. Aber so, ich weiß nicht, ich habe mich dann gefragt, die Person, die dieses Schild ausgedruckt hat, ist ihr klar, dass man Messenger oder was auch immer Störendes, Negatives auf dem Smartphone sein kann, man auch als App auf dem Laptop installieren kann oder im Browser nutzen kann? Wahrscheinlich oder, nicht.
Also wie sonst viele Leute schreiben inzwischen auch verboten auf Tablets sein. Mit?
Genau. Also so.
Und warum darf ich dann nicht auf dem Handy mitschreiben, wenn ich auf dem Tablet mitschreiben kann?
Ganz genau, weil das ist auch was, also ich glaube, viele sehen halt jemanden ein Smartphone in der Hand haben und haben sofort die Assoziation, ja okay, die Person ist jetzt gerade entweder auf TikTok, spielt Candy Crush oder macht halt irgendwelche Chats, irgendwelche private Art. Aber so, ich habe irgendwie das Gefühl, dass kaum jemand irgendwie Smartphones assoziiert mit, da ist jemand gerade in der Note-App oder nutzt eine Mindmapping-App und so. Und viele junge Leute benutzen ihr Smartphone einfach inzwischen als kompletten Computerersatz. Ja. Da gehöre ich auch schon nicht mehr dazu, dafür bin ich zu alt. Es gibt einige Tätigkeiten, die ich an einem Smartphone nicht machen will, weil es mir wirklich zu klein ist und ich dann einen großen Bildschirm vor mir haben will. Ich weiß aber, dass das nicht mehr zeitgemäß ist in dem Sinne. Also so, ist mir bewusst.
Weißt du, vielleicht ist auch dieses zeitgemäße Generationen und so irgendwie vielleicht überbewertet, weil vielleicht ja, ist es auch Zeit.
Es ist kein generationelles
zeitgemäß
Ding.
Zeitgemäß,
so.
Was funktioniert. Also weißt du, wir haben jetzt so viele Möglichkeiten wie vielleicht noch nie, weil ich kann auf dem Smartphone schreiben, auf dem Tablet, auf dem Laptop, auf dem Computer im Notizheft, ich kann auch im Sand schreiben, mit dem Meißel auf eine Steintafel, alle Möglichkeiten, die ich vorher hatte, die habe ich ja immer noch.
Ja, genau.
Und
ja, und die werden ja auch alle noch genutzt, also ich meine, es ist ja auch so, keine Ahnung, wieder zurück zur Handschrift gehen, ist ja auch immer noch eine Kulturtechnik, die ja auch immer mal wieder ihre Trendphasen hat, definitiv.
Ja.
Zumindest für bestimmte Kontexte.
Ich habe dieses, was ich vorhin angesprochen habe, mit KI und Schreibblockaden fördern und Scham und darf ich mich damit beschäftigen oder darf ich mich nicht damit beschäftigen? Wie ethisch ist es, das zu nutzen und all das so? Das hat, finde ich, ja auch viel, das eben dieser Bereich hat ja auch viel damit zu tun mit Schreiben außerhalb von Universität. Und auch ja, wenn ich für mein Business schreibe, also Schreiben im Beruf, also zum Beispiel, wenn ich blogge, wenn ich einen Ausschreibungstext schreibe, was auch immer, dann ist die Frage doch, wie verwende ich das? Und haben auch Universitäten da vielleicht auch eine Aufgabe, etwas sich in diese Debatte mit einzubringen, weißt du? Und auch wir als SchreibdidaktikerInnen, ist es nicht auch zumindest etwas, wo wir Gedankensplitter geben können? Weil auch da merke ich, natürlich gibt es Leute, die dir sagen, ganz einfach kannst du hier dies, das, jenes. Du kannst irgendwie dein Buch schreiben in bla, du kannst ne, das und das. Und wenn ich das dann nicht mache, weil ich das als unethisch empfinde, weil ich denke, vielleicht ist es mir zu leicht, ne, muss ich das nicht, wie schwer muss Arbeit sein? Was ist es denn wert? Oder wenn mir andere Leute sagen, KI-Texte kann man eh sofort erkennen, siehst du das und das? Ich habe zum Beispiel, kriege ich diesen Newsletter von, scheiße, jetzt habe ich das gerade vergessen, wie die heißen. Oh, es gibt so ein Tool, da kannst du deine Texte reingeben und dann geben die dir Feedback aufgrund so zu Satzstruktur und allem Möglichen. Und nachher komme ich bestimmt auf den Namen. Und von denen kriege ich immer so ein Quiz, so dieses, dieser Text, rate, welcher Text KI generiert ist. Und ich finde, dieses Quiz macht mir schon ein ganz schlechtes Gefühl. Also ich bin gerade schon, ich werde diesen Newsletter jetzt abbestellen, weil das nervt mich einfach, weil kann ich das nicht als ein Tool begreifen? Also Doris Wessels hat ja am Anfang dieser Debatte, wann war das? Vorletztes Jahr, ne? Nee, letztes Jahr.
Ja.
Letztes Jahr war der Anfang.
Nee, Ende 2022, Anfang 2023. Passt
hat
beides.
Sie davon ja als einen also wie so ein Taschenrechner gesprochen. Diese Taschenrechner-Metapher hatte sie ja häufiger.
Ja,
ich weiß gar nicht, ob sie die noch benutzt. Wahrscheinlich funktioniert sie so nicht mehr.
Es kam in der Podiumsdiskussion auch wieder kurz auf, deshalb ja, ich glaube, das ist schon immer noch ein Bild, was bemüht wird, ja.
Und ich finde das, ja, die Frage, funktioniert dieses Bild wirklich? Aber ja, oder vielleicht funktioniert es ja auch, aber sozusagen, niemand würde von dir erwarten, dass du eine Wurzel aus dem Kopf ziehst. Also vielleicht bei 25, aber sonst, ne? Und das ist total in Ordnung, Taschenrechner zu benutzen. Aber ist es in Ordnung, textgenerierende KI-Tools zu nutzen? Und andersrum gefragt, ist es in Ordnung, sie nicht zu benutzen?
Ja.
Und habe ich überhaupt...
Also, ja, ja.
Deswegen ist es mir mit dieser Dissens-Frage so wichtig, habe ich die Möglichkeit, mich darüber auszutauschen? Also habe ich die Möglichkeit, ernsthaft zu fragen, darf ich das oder darf ich das nicht?
Ja, es ist eine gute... Also, ich könnte jetzt gerade keine Antwort drauf geben, weil es, ich glaube, das hat super viel halt auch mit Empfindungen zu tun, ne? Also es ist halt sehr individuell unabhängig, also sehr individuell abhängig davon, ob man denkt, dass man, ja, also, dass man frei darüber reden darf oder nicht, dass man es frei nutzen darf oder nicht. Also auch, wie du vorhin schon sagtest, es ist sehr von gesamtgesellschaftlichem Umfeld abhängig, wie man diese Frage beantworten würde.
Ja, und du hast ja diese... Ich habe in meinem Social-Media-Feed, Instagram, ja, vor allem Instagram tatsächlich, das glaube ich, liegt an der Nutzung der verschiedenen Tools, habe ich sehr viel so Werbeposts von so, ich sag das jetzt halt mal, ne? Wir sind ja unter uns, diesen ekelhaften Marketing-Typen, die ja. So... mir sagen, buch dieses Seminar und dann sage ich dir, wie das geht und dann musst du nur noch 5 Stunden die Woche arbeiten und verdienst auf jeden Fall fünfstellig. Und
diese kommen in meine Gruppe Typen, die in erster
so,
Linie...
So, ich erkläre dir jetzt, wie die so. KI-Tools funktionieren. Und genau das macht für mich immer der Moment, wo ich denke, also erstmal macht es einen unwahrscheinlichen Druck, wenn du die ganz oft bekommst, weil das war so, ist es vielleicht doch so? Also ist es vielleicht doch so, wenn ich diese Tools benutze, dann ist das die Lösung? Muss ich mich da mehr mit beschäftigen, wie genau die funktionieren? Und hat Wissenschaft nicht genau die Aufgabe, reinzugehen und zu sagen, komm, lass mal reden?
Ja.
Also und in der Arbeitswelt außerhalb von Wissenschaft geht es doch darum, dass ich das Gefühl habe, irgendwie wie high performant muss ich denn überhaupt sein? Wie gut muss ich sein? Wie gut müssen meine Texte sein?
Ja. Und auch hier finde ich es wieder, also eine der Antworten darauf ist, wir müssen das öffnen, auch in der Wissenschaft, weil wir da Menschen erreichen, denen wir beibringen können, was diese Tools können. Wir müssen offen darüber sprechen, weil wenn wir Verbote vorschieben und wenn wir das nicht tun, dann fällt es genau diesen ekelhaften Scharlatanen leichter, Leute in ihre zwielichtigen Scams reinzuholen. Weil die dann halt sagen, hey Leute, ich habe hier unterdrücktes Geheimwissen für euch und erkläre euch jetzt, wie ihr aus der Maschine rauskommt und wie ihr so, das ist ja genau dieses so, wie ihr die Matrix verlasst durch die Nutzung von Tools und ihr dann irgendwie selbstständig werdet. Also das hat ja super viel auch mit so Ressentiments zu tun und das greift halt irgendwie verunsicherte Menschen ab, die nach einer schnellen, einfachen Lösung suchen. Und KI-Tools inhärent in der Art, wie sie gerade beworben werden, versprechen ja schnelle und einfache Lösungen. Und da müssen wir dagegen setzen.
Das ist das, was du letztens schon gesagt hast. Wir können ja nicht sagen, als Gegenmaßnahme, dieses, wenn die jetzt schnelle und einfache Lösungen versprechen, können wir schlecht sagen, komm zu uns, weil Schreibprozesse sind nun mal hart.
Ja, wir können es schon sagen, aber wir müssen es, habe ich letzte Folge genau erst gesagt, so, ja, können wir schon sagen, aber wir müssen es trotzdem irgendwie marketingmäßig ein bisschen spannender verpacken. Wir konkurrieren halt mit irgendwelchen Vollidioten, die in schlecht produzierten Werbungen sich gerade ein Maserati gemietet haben, aus dem Autohaus in ihrem Heimatort, damit vor der Kamera rumfahren, mit einem Bündel Monopoly-Spielgeld wedeln und sagen, das alles habe ich mir durch KI erarbeitet, komm in meine WhatsApp-Gruppe, dann kannst auch du das, und dann wegfährt. So, also damit konkurrieren wir jetzt mal so sehr zugespitzt und populistisch aufbereitet. Beim Schreiben wahrscheinlich nicht so sehr. Also das ist halt so damit.
Wissenschaft sollte ja genau damit nicht konkurrieren.
Ja.
Oder?
Weiß
deswegen
ich
ist es doch, ja, also theoretisch ist ja die Idee, dass es deswegen staatlich finanziert ist, weil es damit nicht konkurrieren muss. Deswegen haben wir Schreibzentren an Universitäten, damit sie nicht zu irgendwelchen komischen Menschen außerhalb wie mir gehen müssen.
Ey. Ja.
Das war freiberuflicher Schreibberater.
Ja.
Da wachse ich immer noch rein, glaube ich.
ja, prinzipiell. Und auch das wiederum, auch wieder Rückgriff auf den Freitag, das wurde auch diskutiert. Das war eines der Argumente von Monika Oertner, dass sie meinte, sie hält es für einen Skandal, dass quasi Steuergelder dafür verwendet werden, dass man halt so kommerzielle KI-Tools unterstützt. Von irgendwelchen US-amerikanischen oder auch deutschen oder was auch immer Firmen, aber halt so Software.
Warte mal, die Universität halt unterstützt auch mit Steuergeldern. Wenn du studierst, kriegst du dieses Microsoft 365.
Ja. Genau.
Citavi, es gibt nun mal Campus-Lizenzen und zwar, um Studierenden das zu ermöglichen, das zu nutzen und nicht um die Firmen zu unterstützen. Natürlich tust du das auch, aber
was
will ich denn, dass sie, und dann, wenn ich jetzt sage, wir schreiben nur noch mit Stift und Papier, müssen dann die Studierenden sich das selbst bezahlen oder kaufe ich denen dann Hefte und Stifte und dann muss ich mir ja auch bestimmte Firmen unterstützen.
Ja, genau, ist ja auch das, was an Schulen schon lange passiert, ist doch immer so, dass wenn so Listen rumkommen, also so diese, was sie ihrem Kind zur Einschulung besorgen müssen, da werden dann ja teilweise wirklich Markennamen draufgeschrieben. So, da steht dann halt, kaufen Sie Ihrem Kind so und so viele Leitz-Schnellhefter. Ist nicht vorgeschrieben, aber keine Ahnung. Ja, also ich kann das einerseits nachvollziehen, dass man da ein ungutes Gefühl hat. Gleichzeitig sage ich aber auch, es ist halt die Realität. Also, weil das Problem, es kann ja nicht jede Uni oder es kann ja nicht das Land halt das alles selbst bauen. Und wenn sie es versuchen, ist es meistens einfach keine gute Lösung. Grüße an die Lernmanagementsysteme, die Universitäten halt so benutzen, ne? Und das passiert ja auch. Wie gesagt, Baden-Württemberg, habe ich hier, glaube ich, auch schon mal erzählt, arbeitet ja an einem eigenen Chatbot. Der läuft aber trotzdem auf Basis von von OpenAI, so. Weil man kann das Rad halt nicht komplett neu erfinden. Das hat auch.
Und wäre das vielleicht verschwendete Ressourcen, das Rad neu zu erfinden?
Ja, genau. Dann gehen die Steuergelder da rein, dass man dann am Ende
Weil der hat ja schon 2 Mark da reingesteckt.
Ja, genau. Und dann hat man halt am Ende irgendwie, dann hast du halt in Bayern irgendwie die Bavaria GPT und die spricht dann, wenn du möchtest, auch quasi mit bayerischem schriftlichem Dialekt mit dir. Und da sind dann halt die Steuergelder rein. Und gleichzeitig hat sie aber keine Datenbasis so und funktioniert genauso schlecht oder genauso gut wie die von einer anderen Firma.
Nee,
auch hier wieder.
So,
es gibt keine definitive Antwort darauf. Man kann nicht sagen, ja, so
und
so
ist
richtig.
Und da ist wieder mein Standpunkt. Müssen wir denn wirklich über die einzelnen Firmen sprechen, über die einzelnen Tools? Oder kann ich nicht einfach einen kritischen Umgang damit lehren? Und das mache ich ja unter anderem, indem ich mal anfange, offen über Schreibprozesse zu sprechen.
Yes, genau.
Da ist es wieder total egal, ob es jetzt darum geht, dass ich das Schreiben, das universitäre Schreiben benenne, das Schreiben im Beruf, das autobiografische, das ist ja völlig egal. Aber es geht doch um sprechen über Schreibprozesse und dazu auch, was ist dein individueller Schreibprozess? Also auch, es gibt da kann ich KI-Tools benutzen. Und ich finde es, es ist natürlich auch wieder Quatsch. Es muss möglich sein, auch Firmennamen zu nennen, um sozusagen zu sagen, das funktioniert für mich, das funktioniert für mich nicht, wie ist es bei dir?
Genau, ja.
Und ansonsten wird
also,
es ja auch so ein geheimes
so
Wissen, weißt du, dann ich fördere doch diese Technik-Gap sozusagen, weil es Menschen gibt, die haben sich da voll reingefuchst. Oder es gibt Menschen, die sind auf irgendwelche komischen Gurus reingefallen und da sind Studierende ja auch nicht von frei. So, die sagen denen dann irgendwie, diese App funktioniert total geil, so und so. Von Datenschutz erzähle ich euch lieber nix. Und an der Uni sprechen wir nicht drüber, weil ich ja keine Firmen unterstützen darf.
Ja, auch, genau. Meiner Meinung nach auch genau die falsche Richtung. Und trotzdem verstehe ich das Unbehagen
natürlich
dabei.
Natürlich verstehe ich das. Und wir müssen weiter unbehaglich bleiben, wenn wir über Firmen sprechen, damit die uns nicht voll finanzieren. Die Frage ist nur, ist das wirklich der erste Schritt? Ne? Wir sind lange bei Unis, die über Drittmittel finanziert werden. Also.
Ja. Also auch hier, man merkt ja in der Diskussion auch schon, das sind Diskussionen, die irgendwie nicht an der Stelle der Ausführenden gelöst werden können, die am Ende quasi die Lehre machen und die über diese Angebote aufklären. Das sind alles institutionelle Fragen, das sind teilweise politische Fragen, die auf Landesebene, auf Bundesebene geklärt werden müssen. Teilweise auf EU-Ebene, also so halt eben genau mit so DSGVO-Verordnungen und sowas in der Art. Man kann nicht mehr machen, als eine Haltung dafür finden, die praktikabel ist. Aber das ist der Job, den wir haben. Und das, da stimme ich dir halt komplett zu. Es kann nicht sein, dass, also es ist die falsche Haltung zu sagen, wir lehnen das jetzt alles ab aufgrund dieser ungeklärten Fragen oder aufgrund des Unbehagens. Den Luxus haben wir, glaube ich, einfach nicht.
Und ich kann Haltung ja nur am Ende, also ich kann ja nur einladen, eine Haltung selbst zu entwickeln. Ich kann ja keine Haltung vorgeben, weißt du? Also.
Genau, ja. Wir können selbst eine einnehmen und die vorlegen. Genau, Leute das dann übernehmen oder nicht, ist eine andere Frage.
Und ich finde auch, dass ich ja Haltung, die entwickle ich auch selber. Ja, ich kann sie einnehmen, aber Haltung ist ja nicht etwas, was ich mir anziehe, sondern Haltung ist etwas, was ich entwickle über Debatten.
Ja.
Und deswegen braucht es, glaube ich, vor allem eine Debattenkultur und wieder.
Ja, genau. Ich glaube, das ist so ein schöner Full-Circle-Schluss zu dem, was ich am Anfang gesagt habe, nämlich genau dieses, so sowas wie diese Podiumsdiskussion. Ja. Sowas gerne öfter. Ja. Einfach mal Leute gegenübersetzen, die da sehr unterschiedliche Meinungen drauf haben, weil das bringt was. Das zeigt so ein bisschen das Spektrum, in dem wir uns gerade über so Dinge unterhalten. Ja. Das ist sehr, sehr sinnvoll. Und es ist nicht nötig, dann am Ende zu sagen, ah, jetzt haben wir einen Konsens gefunden. Und das ist auch einfach vielleicht viel zu viel gewollt. Ja. Und das ist ja auch nicht immer zwingend Wissenschaftlichkeit zu sagen, okay, nach jeder Debatte muss es jetzt einen Konsens finden. Nein, es kann ja auch unterschiedliche Schulen geben.
Nee, insofern unterschiedliche Sichtweisen. Wäre das doch total schön, eben diese Wissenschaftlichkeit mehr nach außen zu tragen und weniger, ne, Elfenbeinturm, mehr zu zeigen, pass auf, das ist das, wir führen Debatten. Das heißt nicht, dass wir sagen, so muss es gehen, sondern wir zeigen, dass es, und das ist ja in diesem ganzen sozialwissenschaftlichen Bereich und in vielen Bereichen ist es doch genauso, es gibt ja nicht den einen richtigen Weg, so wie wir letztes Mal schon mal gesagt haben, Normativität ja oder nein, weißt du?
Ja.
Und da mal genau. Das mehr auch nach außen zu transportieren und zu sagen, ey, lasst uns halt, wie gesagt, reden.
Ja.
Okay.
Deshalb Redeangebot machen wir ja auch immer wieder zum Abschluss dieser Episode. Wenn ihr mit uns reden wollt, schreibt uns, meldet euch bei uns, weil auch hier, dieser Podcast kann ja auch genauso ein Debattenort sein. Ist er ja auch oft genug zwischen uns beiden, aber gerne auch noch mit anderen Leuten. Gerne auch mit Leuten, die nicht per se das Gefühl haben, unserer Haltung und Meinung zuzustimmen. Auch hier können wir sehr gerne irgendwie eine Debatte darüber führen und ihr könnt unseren Diskurs bereichern mit irgendwie gegensätzlichen Meinungen, die wir dann hier ausdiskutieren können, wenn ihr darauf Lust habt. Meldet euch also auch gerne in diesem Fall, selbst wenn ihr nicht nur die ganze Zeit nickend vor unserem Podcast sitzt. Gerne auch melden, wenn ihr vehement mit dem Kopf schüttelt.
Ja. Genau, vielen Dank dir, Dennis, auch, dass du uns hast daran teilhaben lassen, nochmal an diesem Tag dieser Netzwerkveranstaltung. Und falls es jemand von Parvin hört, vielen Dank euch, dass ihr sowas ausrichtet und genau sowas möglich macht, da nochmal drüber ins Gespräch zu kommen.
Ja, und vielen Dank, dass man so unkompliziert teilnehmen kann, auch wenn man nicht direkt Mitglied des Netzwerks oder des Vereins ist, sondern einfach wirklich, dass eine offene Veranstaltung ist. Ich habe mich jetzt ja diesmal super kurzfristig dafür entschieden, teilzunehmen, weil ich gesehen habe, ich habe an dem Tag doch Zeit. Es war ein bisschen genau umgekehrt wie bei dir. Und dass man dann einfach sich da einklinken kann. Ich bin immer auch ein großer Fan, teilweise von so diesen Online-Veranstaltungen, wenn man da einfach mehr mitkriegt.
Ja. Okay, dann hören wir uns, wenn ihr mögt, in 2 Wochen wieder. Und wir freuen uns, wenn ihr uns schreibt, wie es euch gefallen hat, eure Meinung, wie auch immer. Oder wenn ihr mit uns reden wollt. Ciao.
Genau. Ciao.